Kaleidophon, das Literatur- und Kulturmagazin auf der Wüstenwelle, 96,6. Und was gibt's heute im Kaleidophon? Neue Texte, Satire, Politik, Theater, Interviews, Lyrik oder mal sehen.
Ulla Steuernagel war lange Jahre Journalistin beim Schwäbischen Tagblatt. Nun erschien von ihr das Buch Hochmut, Untertitel Diese verdammte Überlegenheit. Sie beschreibt ihr Buch mit diesen Worten: Lucifer und Icarus sind die bekanntesten Mitglieder in der Ahnengalerie der Hochmütigen. Die Ursünde Hochmut oder Hybris, auch als Standesdünkel, Arroganz, Eitelkeit, Stolz und Narzissmus bekannt, ist in vielen Facetten verbreitet. Im Typenkabinett der Sünder und Sünderinnen begegnen wir Prominenz aus Vergangenheit und Gegenwart, Fiktion und Wirklichkeit, der bösen Stiefmutter im Märchen, so gut wie der eitlen Influencerin oder der dünkelhaften Herrscherin über ein Heer von Dienstboten, dem raffinierten Hochstapler wie dem intellektuellen Überflieger, dem besserwisserischen Querdenker wie dem egomanischen Herrscher. Allermeist sind das Geschichten vom Scheitern, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Stimmt das? Fragte sie Moritz Siebert in einem Interview. Die Antwort: Sie erwähnen im letzten Kapitel, dass Hochmut auch wichtig für das Weiterkommen der Menschheit ist und hebt Greta Thunberg als Beispiel hervor. Schon Prometheus zeige, dass es eine gewisse Arroganz, Selbstwertgefühl und Glaube brauche, um etwas zu reißen. Sie sagt auch, dass sie nicht die Vielfältigkeit der positiven und negativen Facetten kannte, als sie sich dem Thema zuwandte. Da gäbe es die Hoffart und die Eitelkeit. Dann gäbe es den Hochmut der Gläubigen, die sich der Wahrheit immer nahe fühlen. Besonders interessiert habe sie der intellektuelle Hochmut. Da fand sie die Beispiele Josef Ackermann, ehemals deutscher Bankchef, sowie Boris Palmer und Sarah Wagenknecht. Sie nehmen sich zu wenig Zeit für Zweifel und tappen trotz ihrer schnellen Auffassungsgabe in die eine oder andere Falle. Ein Typenkabinett solle das Buch darstellen. Natürlich könne man nicht Schneewittchens Stiefmutter mit einem selbstgerechten Bankoberen auf eine Stufe stellen. Als Auszug wählen wir eine Passage über Boris Johnson. Auch die Gegenwart kommt nicht ohne Sozialdünkel aus. Er äußert sich nur versteckter und raffinierter. Ein High-Performer der Arroganz ist etwa Ex-Premierminister Boris Johnson. Er war und ist ein Meister des stilisierten Hochmuts. Nicht nur, weil er, und wenn er noch so viele Gründe lieferte, selbst lange Zeit keinen Augenblick erwog, von seinem Amt zurückzutreten. Er ist der Prototyp des clownesken Narzissten. Er mischt seine Arroganz mit komischer Übertreibung und exaltierten Vergleichen, was die Anmaßung ins Lachhafte zieht, aber nicht entwertet. Eine Vorlage dafür bietet dieses Original-Johnson-Zitat: Meine Art und Weise zu sprechen wurde von niemand Geringerem als Arnold Schwarzenegger kritisiert. Das war ein Tiefpunkt meiner Freunde für seine rhetorischen Fähigkeiten, von einem einsilbigen österreichischen Cyborg verunglimpft zu werden. Die Mechanik ist deutlich. Erst scheint er auf eine Kritik an seiner Person einzugehen und täuscht auch mit niemand Geringerem eine gewisse Hochachtung gegenüber Arnold Schwarzenegger vor, um ihn dann als ein roboterartiges Mischwesen zweifelhafter, nämlich österreichischer Herkunft, umso lächerlicher zu machen. Dass die beiden später Freunde wurden und gemeinsam Meatbikes promoteten, ist eine andere Sache. Aber sie zeigt, wie wenig Johnson um sein Geschwätz von gestern gibt und wie schnell er auf opportunere Ansichten umstellen kann. Johnsons Maulheldentum feiert sich selbst und sichert sich gleichzeitig mit einem Schuss Selbstironie ab. Er liebe Tennis leidenschaftlich und habe, so der tapsige Politiker, Boris Becker zu einem Match herausgefordert. Sein Zusatz: Ich wette, ich könnte ihm Beine machen. Konsequent war auch seine Antwort, die er kurz nach seinem nur knapp überstandenen Tory-Misstrauensvotum im Jahr 22 auf die Frage gab, ob er sich für eine zweite Amtszeit zur Wahl stellen wolle. Momentan denke ich über eine dritte Amtszeit nach. Dieser Mann schien lange Zeit unkaputtbar. Obwohl er Gesetze missachtete, die er selbst eingeführt hatte, obwohl er über alle Skandale hinweggrinste und obwohl er wissentlich Lügen verbreitete, ohne eine Spur von Reue zu zeigen. Mit der Fake Information, die Briten spendierten der EU wöchentlich 350 Millionen Pfund, tourte er vor dem Brexit durchs Land und seine Teilnahme am Lockdown-Partys wischte er trotz aller Beweisfotos mit den Worten weg, er habe das Ganze nicht als Party erkannt. Und um noch eins draufzusetzen, nach seinem erzwungenen Rücktritt und nach dem schnellen Abgang seiner Nachfolgerin erwog er allen Ernstes sein Comeback als Premier. Obwohl er immer noch Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses war und in seiner Partei nicht genügend Rückhalt für eine erneute Kandidatur hatte, ließ er diese Schlappe als seine eigene höhere Einsicht erscheinen. Ich glaube, so wurde er in der Süddeutschen Zeitung zitiert, ich habe viel anzubieten, aber ich fürchte, dies ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Wie kann es sein, dass ein solcher Mann einmal das höchste politische Amt der Briten begleitet? Ein Mann, der sich Fakten hinbiegt, wie er sie gerade braucht und dessen Auftreten mit britischer Korrektheit ungefähr so viel zu tun hat wie ein Straßenköter mit einem Royal Corgi? So merkwürdig es für kontinentaleuropäische Augen und Ohren ist, so ist es neben einer frechen Rhetorik doch gerade dieser Straßenköterstuhl des Premiers, der ihn bei den Britinnen und Briten populär machte. Ungekämmt, dicklich, trottelig, mißsitzende Anzüge mit ausgebeulten Taschen, lächerliche Kopfbedeckungen, Kleidung, die sich zum schlechten Geschmack bekennt, all das entspricht nicht der Zufallswahl und Gleichgültigkeit eines in höheren Sphären schwebenden Geistes. Es ist ein gut ausgetüfteltes, vielleicht auch intuitiv gelingendes Understatement, das Johnson pflegt und das sich nur leisten kann, wer in Eton war und zur britischen Upper Class gehört. Briten lesen aus diesem Look eine liebenswürdige Verschrobenheit, ein undünkelhaftes Auftreten und halten ihm zugute, dass hier jemand auf Statussymbole pfeift. Hier noch die Einleitung von Ulla Steuernagel. In Hochmut steckt Mut. Wer sich nicht einschüchtern lässt, sich etwas zutraut, wer neu denkt und dabei viel aufs Spiel setzt, der oder die kann stolz auf sich sein und die Gesellschaft mit neuen Ideen und Lösungen beflügeln. Wenn das eine Todsünde ist, dann her damit. Spannende Einblicke in Hybris und Widerstandsgeist gibt dieses Buch. Über die Autorin und weiter Mitwirkende: Ulla Steuernagel, bei Köln geboren, studierte empirische Kulturwissenschaft, Kunstgeschichte und Pädagogik, arbeitete als Redakteurin des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen. 2002 erfand sie zusammen mit Ulrich Janssen die Kinderuni. Die drei Kinderuni-Bände des Autorenduos wurden Bestseller, in 15 Sprachen übersetzt und zum Wissenschaftsbuch des Jahres ernannt. 2004 bekam Ulla Steuernagel den Corin-Buchpreis, 2009 das Bundesverdienstkreuz. Ulla Steuernagel: Hochmut, diese verdammte Überlegenheit, erschien bei Hirzel.
Fall. Herzen.
Savage and it's cruel and it shines like destruction. Comes in like a flood and it seems like religion. It's noble and it's brutal, it distorts and deranges. And it wrenches you up and you're left like a zombie. Jesus, as you stumble in the
1989, Wahrheit oder Tod von Val McDermid. Wow, immer neue, ungeahnte Verwicklungen. Mit ihren Kriminalromanen um die Journalistin Ellie Burns erinnert die vielfache internationale Bestsellerautorin Val McDermid an die großen relevanten Themen, die Politik und Gesellschaft in den letzten 40 Jahren bewegt haben, und schafft dabei hochatmosphärische Gänsehautspannung zum Mitfiebern. Entsprechend vielschichtig ist der Roman 1989, Wahrheit oder Tod, der zweite Teil der rasanten Krimireihe von Bestsellerautorin Val McDermid um eine Journalistin, die kein Risiko scheut, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Die Protagonistin befindet sich in einer schwierigen Zeit, hat mit ihrer Partnerin alles hinter sich gelassen und in einer neuen Stadt mit neuem Leben begonnen. Die Hauptfigur wird ausführlich dargestellt und vielschichtig gezeichnet. Man kann ihr gut durch die Geschichte folgen. 1989 ist ein Schicksalsjahr für Europa. Eine unheimliche neue Seuche breitet sich aus und die Welt hinter dem eisernen Vorhang verändert sich rasant. 10 Jahre nach einer journalistischen Enthüllung, die sie beinahe das Leben gekostet hätte, arbeitet Ellie Burns als leitende Redakteurin in Manchester und ist mehr denn je entschlossen, den Kranken und Ausgestoßenen der Gesellschaft eine Stimme zu geben. Ihre Recherchen weisen Ellie jedoch einen gefährlichen Weg nach Ost-Berlin, das am Rande der Revolution steht. Und der dunkle Kern ihrer Story ist schockierender, als Ellie ahnen kann. Als sie der Wahrheit immer näher kommt, findet sie sich hinter dem eisernen Vorhang wieder, in Ost-Berlin am Rande der Revolution. Der dunkle Kern ihrer Story ist schockierender, als sie es sich je vorgestellt hat. Und um sie zu erzählen, muss Ellie ihre Freiheit und ihr Leben riskieren. Lockhart heißt der Gegenpart. Der Mann mit Macht. Für seine Tochter Jenny ist er bereit, alles zu tun. Damit ist sie seine Schwachstelle. Sie wird entführt. Auszug. Sie reichte ihm einen leicht zerknitternden Umschlag. Lockhart nahm ihn mit einem Aufseufzen an sich. Noch so ein Spinner, überzeugt, dass er die Geschichte des Jahrhunderts entdeckt hat. Beiläufig schlitzte er den Umschlag auf und zog ein gefaltetes Blatt Papier heraus. 3 Polaroid-Fotos fielen mit dem Gesicht nach unten auf den Schreibtisch. Er griff danach und warf einen flüchtigen Blick darauf. Dann erstarrte er. Sein Gesicht wurde dunkelrot. Schweigend musterte er sie einzeln nacheinander. Er schien die Luft anzuhalten. Dann knallte er sie mit der Vorderseite nach unten auf den Tisch und kniff die Augen zusammen. Bebend atmete er tief ein. »Geht es Ihnen gut?« erkundigte sich Ellie und fragte sich, ob er eine Art Herzinfarkt erlitten hatte. Er riss die Augen auf. »Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung?« Er schnappte sich das Blatt Papier und während er las, verlor sein Gesicht jede Farbe. Er sah aus wie eine schlechte Karikatur seiner selbst. Die Falten und Linien auf Wangen und Stirn traten deutlich hervor. Die Ringe unter den Augen waren plötzlich das Farbigste in seinem aschfahlen Gesicht. »Oh, mein Gott!« Die Worte waren fast nicht zu hören. »Was ist los?« Rona lehnte sich vor. »Was ist passiert, Ace?« Er schluckte schwer. »Jenny, grüß sehr.« »Ihre Tochter? Was zur Hölle war mit der selbstgewissen und arroganten Prinzessin geschehen, die Ellie vor wenigen Tagen in Berlin zurückgelassen hatte?« Er sagte nichts, sondern schob ihnen nur die Polaroids hin. Rona nahm sie und hielt sie so, dass auch Ellie sie sehen konnte. Das erste war eine Nahaufnahme des Tagesspiegel, auf dem das Datum des vergangenen Freitags gut zu erkennen war. Das zweite war eine Ganzkörperaufnahme von einer Frau in Unterwäsche, die an einen Stuhl gefesselt war. Die Zeitung befand sich auf ihrem Schoß. Obwohl sie mit einem Schal geknebelt war, war es unverkennbar Genevieve Lockhart. Ellie spürte den Schock wie einen Stich in der Brust. Das letzte Foto war eine Aufnahme von Genevieves Kopf. Ihr Blick tränenerfüllt und flehend. Es war erkennbar, dass es sich bei dem Knebel um einen seidenen Schal mit einem zarten Muster aus Blättern und Stängeln handelte. Ausnahmsweise hatte es Ellie die Sprache verschlagen. »Es, rief Rona, das ist schrecklich, was steht in dem Brief?« Er reichte ihn ihr. Ellie bemerkte, dass er immer noch unter Schock stand. Unter normalen Umständen hatte er sie längst hinausgeworfen. Über Ronas Schulter gebeugt las sie den Brief. Es war gut zu verstehen, warum er diese Reaktion bei Lockhart ausgelöst hatte. Ellie ist in Zugzwang. Sie muss der Forderung Lockharts nachgeben, weil sonst die Spitzenstellung ihrer Partnerin auf dem Spiel steht. Die außergewöhnliche Atmosphäre und der ausgeprägte Charakter der Zeit machen den Roman neben der wundervollen Protagonistin zu einem besonderen Leseerlebnis. Es ist ein vielschichtiger und rasant erzählter Krimi. 1989, Wahrheit oder Tod, von Val McDermid, erschien bei Knauer.
Broken down.
Emsi Beaton, Elga Saracin und der tote Polizist. Wenn das Schwein Glück hat, muss der Bulle dran glauben. Winter Parva, ein Dorf in der Nähe von Carsley, begeht den Beginn der Winterferien traditionell mit einem kleinen Fest. Auch Elga Saracin nimmt an dem fröhlichen Treiben teil. Kulinarisches Highlight der Feierlichkeit soll ein Schweinespieß sein. Doch als der zum glühenden Grill getragen wird, wird Eggese klar, dass hier eine große Schweinerei im Gange ist. Statt eines Tiers wurde der nicht sehr beliebte Polizist Gary Beach aufgespießt. Eggese und die Dorfbewohner sind mehr als entsetzt über die grauenvolle Tat. Und natürlich steht außer Frage, dass sich die ehrgeizige Detektivin direkt auf den Fall stürzt, um dem Mörder das Handwerk zu legen. Schnell ergeben sich verschiedene Motive und Verdächtige für einen Mord an Beach. Ist der Mörder im privaten Umfeld zu finden oder hat er sich als Polizist zu viele Feinde gemacht? In welche Machenschaften war Beach verstrickt? Es kommt zu weiteren Mordfällen. Auszug. Sie parkte vor der Geldausgabe. Neben dieser stand eine Reihe Einkaufswagen und dahinter zwei Schaukelautomaten für Kinder. Einer von den Automaten gab in einem Zeittakt etwas von sich, das wie Kinderlachen klingen sollte. Egesendes eher an fiese Elfen denken ließ, die zusahen, wie jemand zu Schaden kam. Sie nahm sich 100 Pfund, die sie gerade in ihr Portemonnaie stecken wollte, als sie aus dem Augenwinkel etwas sah, das wie ein Haufen Altkleider zwischen den Schaukelautomaten wirkte. »Warum ich«, dachte Egesa, »wenn da ein Betrunkener schläft, muss ich mich kümmern und Hilfe für den armen Tropf holen.« Sie ging um die Einkaufswagen herum und beugte sich vor. Wer das auch sein mochte, war komplett von einer Decke verhüllt. Elgesa zog die Decke weg. Der Mond schien herunter und die höllische Kinderstimme gackerte, als Elgesa in das tote Gesicht von Emmy Richards starrte. Im Supermarkt waren Regalauffüller am Werk, obwohl er geschlossen hatte. Sie hämmerte an die Glastüren. Ein Sicherheitsmann kam an die Tür und signalisierte ihr, sie solle verschwinden. Elgesa holte ihren Notizblock hervor und schrieb in Großbuchstaben: Leiche auf dem Parkplatz. Bald sind nicht nur Elgesa, sondern auch ihre Mitarbeiter und Freunde in tödlicher Gefahr, denn die Detektei scheint den falschen Personen zu nahe zu kommen. Es geht turbulent zu im neuen Fall von Elga Saracin. Aber auch privat klopft Eggis Herz wieder schneller. Soll sie Ex-Mann James Lacey eine neue Chance geben? Oder ist der neue Gärtner ein Kandidat für eine neue Liaison? Für alle Fans von Agatha ein weiteres spannendes Abenteuer. Der neue Fall ist gut aufgebaut und auch die Spannung kommt nicht zu kurz. MC Beaton, Elga Saracin und der tote Polizist erschien bei Lübbe. Hamish Macbeth fängt einen dicken Fisch von M.C. Beaton. In welchen trüben Gewässern muss Hamish diesmal angeln? Eigentlich will Tommy Jarrett ein Buch schreiben über seine Drogenvergangenheit und er ist auf der Suche nach einem Seeungeheuer in der Nähe des Dorfes Jim. Aber dann ist er plötzlich tot. Offenbar starb er an einer Überdosis Drogen. Hamish Macbeth findet das Ableben des Jungen ein bisschen sehr merkwürdig und seine Spürnase hat den schottischen Dorfpolizisten noch nie getäuscht. Daher beschließt er, undercover zu ermitteln und schleust sich in den illegalen Drogenhandel im nahegelegenen Strathspeyne ein. Seine Tarnung fliegt allerdings schnell auf, nachdem er sich mit der knallharten Glasgower Kriminalinspektorin Olivia zusammengetan hat, um den Fall aufzuklären. Für den schlaksigen Gesetzeshüter heißt es nun untergehen oder schwimmen. Die Verlagerung des Arbeitsfeldes nach Strathspeyne ändert allerdings auch den Stil von Hamishs Vorgehen. Zeitweise ist es eher ein Thriller statt sanfter Krimi wie gewohnt. Die Reise nach Amsterdam führt ihn zum ersten Mal ins Ausland, wo ihm Fehler unterlaufen, weil alles zu unbekannt ist. Und von der Stadt bekommt er auch nichts zu sehen. Auszug. Lichter funkelten an großen Gebäuden, Grachten und Brücken und bunt angemalte Boote glitten vorbei. Hamish sehnte sich danach, rauszugehen und umherzuwandern. Er war mürrisch wie ein Kind, mit dem man ans Meer gefahren war, um ihm dann zu sagen, es müsse drinnen bleiben und Hausaufgaben machen. Er wollte nicht in ein französisches Restaurant, das von Gaunern bevorzugt wurde, sondern holländische Küche probieren. Und er wollte Souvenirs kaufen und Fotos machen. Er fragte sich, ob er Olivia morgen entwischen könne. Abends findet das geplante Treffen mit den getäuschten Gangstern statt. Am nächsten Morgen war es sonnig und frisch und der Kanal vor ihrem Fenster glitzerte. Bei dem stummen Frühstück war Hamish nach Meutern zumute. Er wollte nicht in diesem Hotelzimmer eingesperrt bleiben. Er ging zur Tür. »Wo willst du hin?«, fragte Olivia streng. »Nur nach unten, englische Zeitungen kaufen«, antwortete er sanft. »Bleib nicht zu lang weg.« Mit einem Gefühl, als wäre er einer Art Gefängnis entkommen, ging Hamish nach unten und geradewegs aus dem Hotel. Ihm war bewusst, dass die zwei Glasgower in der Hotellobby gesessen hatten und aufgestanden waren, um ihm zu folgen. Er ging langsam und hielt nach einer Möglichkeit Ausschau, seine Verfolger abzuschütteln. Als er einen Souvenirladen betrat, gingen die beiden in einen Hauseingang gegenüber auf Posten. »Kann ich Ihnen helfen?« Frau Hamish war eine sehr hübsche, blonde junge Frau erschienen. Sie hatte lockiges Haar, strahlend blaue Augen und eine sehr gute Figur, die in der abgeschnittenen Jeans und einer in der Taille geknoteten Bluse hervorragend zur Geltung kam. »Ich sehe mich nur um«, antwortete Hamish. Sie lächelte ihn an, wobei sich Grübchen in ihren Wangen bildeten. Hamish starrte sie an. »Was ist?«, fragte sie mit einem charmanten Akzent. »Nichts. Ich dachte nur gerade, dass es lange her ist, seit ich Grübchen gesehen habe.« »Grübchen, was ist das?« »Diese kleinen Vertiefungen an ihren Wangen, wenn sie lächeln.« »Gefallen sie Ihnen?«, fragte sie in einem flirtenden Ton. »Ja, tun sie.« Hamish schenkte ihr ein Lächeln. »Ist es Ihr Laden?« »Nein, und ich arbeite eigentlich auch nicht hier. Ich helfe einer Freundin, die einen Kaffee trinken ist. Ich bin Studentin.« Hamish betrachtete sie nachdenklich. »Gibt es hier einen Hinterausgang?« »Ja, aber warum?« »Es ist wegen meiner Frau. Sie ist eine furchtbare Tyrannin und ich habe mich weggeschlichen. Ich möchte mir Amsterdam ansehen, doch sie wollte, dass ich im Hotel bleibe und sie hat mir ihren Bruder hinterhergeschickt.« Die junge Frau lachte. »Und warum sollte ich Ihnen helfen?« »Weil Sie ein hübsches Gesicht haben.« Eine weitere junge Frau betrat das Geschäft. »Ah, hier kommt meine Freundin gerade, Greta. Wir gehen hinten raus.« Greta sagte etwas auf Holländisch und Hamishs neue Freundin antwortete schnell in derselben Sprache. Es klang, als warnte Greta sie, vorsichtig zu sein. Doch sie zuckte mit den Schultern und erklärte Hamish auf Englisch, hier entlang. Sie hielt einen Vorhang hinten im Laden zur Seite. Hamish duckte sich hindurch in eine Art Wohnküche mit einer Glastür hinaus in einen sonnigen Hof. »Wir fahren mit dem Rad«, sagte sie. »Sie kommen mit?« »Ich zeige Ihnen Amsterdam. Ja, ich bin Anna.« Es streckte ihm eine kleine Hand hin. Hamish, was ist das für ein Name? Er ist aus den Highlands, die schottische Form von James. Ich liebe die Schott. Also fahren wir.« Sie schoben zwei Räder auf eine schmale Kopfsteinpflasterstraße, die an einer Gracht entlang führte. Anna radelte los und Hamish stieg begeistert auf und folgte ihr. Das geht schief. Trotz aller Schwierigkeiten und dem Hinterhalt eines Kollegen kann Hamish den Fall erfolgreich abschließen. Obwohl der dicke Fisch samt Umfeld gefangen ist, muss immer noch der Mörder von Tommy gefunden werden. Hamish klärt alles auf. Nur persönlich hat er wenig Erfolg und muss Single bleiben. Jeder neue Band mit Hamish Macbeth, dem karrierefeindlichen Dorfpolizisten, liest sich zügig und mit Schmunzeln. Hamish fängt einen dicken Fisch von MC Beaton, erschien bei Lübbe. Flowers, but Troubadour heißt der neue Bruno-Roman von Martin Walker. Bruno, Chef de Police, steckt mitten in den Vorbereitungen für das alljährliche Konzert von Saint-Denis. Die okzitanische Volkband Les Troubadours soll auftreten, die mit ihrem neuesten Hit A Song for Catalonia, der die katalanische Unabhängigkeit glorifiziert und gerade in Spanien für Zündstoff sorgt, wird von der spanischen Regierung auf den Index gesetzt. Mehrere tausend Zuschauer werden erwartet. Hinweise auf einen geplanten Mordanschlag werden laut. Doch Bruno hat auch anderweitig alle Hände voll zu tun. Er ist zuständig für das Buffet eines Tennisturniers. Ein Wildschwein wird über offenem Feuer gebraten. Es wird gefeiert und geschlemmt. Aber ist es Zufall, dass plötzlich vier junge Tennisasse aus Katalonien so viele Spiele für sich entscheiden? Zugleich findet Bruno, Chef de Police, im ansonsten beschaulichen Ort in Périgord einen Unfallwagen mit einem Scharfschützengewehr. Brunos Scharfsinn ist angestachelt, denn es kommt der Verdacht auf, dass der Konflikt auf französischem Boden vom russischen Geheimdienst inszeniert wird. Die Scheune, in der die Band ihre Anlagen hatte, wurde niedergebrannt. Eine Stilprobe. Das Haus der Präfektin in Périgueux war ein kleines klassizistisches Chateau aus dem 18. Jahrhundert, ganz wie es der Hausherrin gebührte. Der Repräsentantin der Französischen Republik im Departement, einem Amt, das von Napoleon eingerichtet worden war. Es stand leicht erhöht hinter dem Hauptgebäude der Präfektur, nur durch einen formalen französischen Garten mit Kiespfaden zwischen Rasenflächen und Blumenbeeten davon abgetrennt. Vom Präsidenten Frankreichs ernannt, war die Präfektin in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich für nationale Interessen, eine funktionierende Verwaltung sowie die Koordination der verschiedenen Polizeibehörden. Außerdem wurde von ihr erwartet, dass sie in Notfallsituationen die Führung übernahm. So auch jetzt. Paris hatte Alarm geschlagen und forderte die Einsatzbereitschaft von Polizei, Sicherheitsdiensten, Außenministerium und dem Präsidialstab im Élysée-Palast. Die Präfektin war angehalten, eine Sitzung mit den relevanten Amtsträgern in der Region einzuberufen. Sie fand in der Bibliothek statt, in der ein Bildschirm für Videokonferenzen die gesamte Stirnwand einnahm. Bruno kannte die anderen Teilnehmer, die um einen langen Tisch Platz genommen hatten. Contrôleur General Brunier, der Leiter der Police Nationale, des Departements und entsprechend auch der General der Gendarmerie, außerdem Jean-Jacques, der Chefermittler, und die Präfektin. Bruno war dazugeladen worden, weil er sich bestens in seinem Revier auskannte. Wie Brunier und der General der Gendarmerie trug er Uniform. Man begrüßte sich gegenseitig, Kaffee und Mineralwasser wurden angeboten, während die Präfektin erklärte, dass gleich Paris zugeschaltet werde. Sie war noch nicht lange im Amt. Jede neue Regierung hatte das Recht, ihre eigenen Unterstützer und in Frage kommenden Kandidaten oder Kandidatinnen zu wählen, die größtenteils bereits als Subpräfekten in anderen Regionen gedient hatten. Bruno fand, dass sie gegenüber ihren Vorgängern nur eine Verbesserung sein konnte, einem Mann, der zum Zaudern geneigt, Unschuld gegeben, abgewälzt und sich allzu viele Gedanken darüber gemacht hatte, was Paris wohl denke. »Was sollen wir von der niedergebrannten Scheune halten, Bruno?« fragte Brunier. Der Chef der Feuerwehr von Périgueux sagt, seine Kollegen in Sarlat seien von Brandstiftung überzeugt. »Davon gehen auch meine Pompiers in Saint-Denis aus, wollen allerdings noch das Gutachten abwarten«, antwortete er. »Jedenfalls ist die Sache ernst zu nehmen. Les Troubadours sind populär und hier freuen sie die meisten sich sehr über ihren Erfolg.« Der 15. Fall der Reihe ist nicht schlecht, liest sich durchaus rasant, aber die Vorliebe des Schriftstellers, jede Waffe mit Typenbezeichnung zu benennen, nervt ziemlich. Auch ausführliche Beschreibungen von Tennisspielen füllen vor allem die Seiten, wobei die langatmigen Ausführungen über spezielle Speisen von Gourmets noch gutiert werden können. Warum muss man alles ausreizen? Der eigentlich spannende Plot leidet unter diesen Abschweifungen. Troubadour von Martin Walker erschien bei Diogenes.
I tear out the pages that I've got in these books just to find just some words, just to get some reward. And I'd show you all the photographs that I ever got took, and I'd play old 45s that now mean nothing to me. You're a real gone kid. Maybe not, baby.
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 I'll do what I should have did. Now I've stood on your shadow, to grow, and it's shaking and it's driven me. And let me know, let me know, let me know, let me know about it.
Kaleidophon verabschiedet sich für heute. Alle vier Wochen, donnerstags 18 Uhr, gibt es bei uns etwas Neues zu hören. Benutzt bitte unsere Homepage, damit ihr nachlesen könnt, wann die Sendungen sind, wann die Wiederholungen sind und kurz vor der nächsten Sendung, was es dann zu hören geben wird. Da gibt es auch Fotos und Hörproben. Und so findet ihr alles. Homepage der Wüstenwelle ist www.wueste-welle.de. Link, Programme, dann den Reiter Sendungen, dann runterscrollen auf Kaleidophon, dann Artikel und Beiträge anklicken, schon seid ihr da. Natürlich könnt ihr statt Kaleidophon auch andere Sendungen eingeben, falls ihr euch darüber informieren wollt. Die Homepage von Gerda Maria Pflock ist ebenfalls verlinkt mit der Wüstenwelle. Wenn ihr dort auf den Link Sendungen klickt, seid ihr auch schon da. Verantwortlich für die Sendung Gerda Maria Pflock, für Musik und Technik Andrea. Ciao, bis bald.
Tschüss.